Und auch ist es so, dass die Forschungszulage sich an alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von der Größe, Branche oder Rechtsform richtet. Wichtig ist eben, dass sie in Deutschland Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchführen bzw. einen Auftrag geben. Das heißt, grundsätzlich kann jedes Unternehmen profitieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Forschung und Förderung, das ging in Deutschland lange Zeit nicht zusammen. Viele Länder waren uns in der Forschungsförderung ja einen ordentlichen Sprung voraus. Bis 2020. Da ist das Gesetz für Forschungszulagen in Kraft getreten. Dieses nun ja nicht mehr ganz so neue Gesetz sollte und soll immer noch Forschung und Entwicklung in Unternehmen unterstützen, um damit ganz generell die Innovation in der deutschen Wirtschaft anzukurbeln. Und gerade für mittelständische Betriebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann die gesetzliche Forschungszulage finanziell sehr interessant sein. Und noch besser, erst vor kurzem wurden die Anreize durch das Wachstumschancengesetz sogar noch mal ein Stück weiter ausgebaut. Es lohnt sich also, heute ganz genau hinzuhören. Welche Möglichkeiten sich für Unternehmen aus der Forschungsförderung ergeben und wie man die Forschungszulage optimal beantragt, darüber spreche ich heute mit Nadine Zoic und Timo Eggensperger. Beide Steuerberater sowie ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der Beratung zur Forschungszulage bei RSM Ebner Stolz. Herr Eggensperger, wie ich vorher schon angedeutet habe, ganz neu ist die Forschungszulage ja nicht mehr, aber vielleicht können Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem kurz zum Thema abholen und erläutern, wie diese Forschungszulage funktioniert.
Hallo Frau Laubach. Mit der Forschungszulage übernimmt der Fiskus einen Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, abgekürzt F&E. So können Unternehmen seit 2020 von einer jährlichen Steuergutschrift in Millionenhöhe profitieren. Im Rahmen der Forschungszulage werden die Personalkosten der F&E-Mitarbeiter gefördert. Das heißt, die öffentliche Hand beteiligt sich an den Bruttoarbeitslöhnen und an den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung. Erstmals können für Wirtschaftsjahre ab 2024 zudem auch Abschreibungen für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens als begünstigte Aufwendungen einfließen, soweit sie eben für das Forschungsvorhaben erforderlich sind. Und neben den eigenen Forschungsaufwendungen können Unternehmen auch Kosten für in Auftrag gegebene Forschungsprojekte zum Ansatz bringen, beispielsweise an Hochschulen. Die Forschungszulage beläuft sich auf 25% der förderfähigen Aufwendungen und bei KMU, also kleineren und mittleren Unternehmen, erhöht sich diese auf 35%. Zum Auszahlungsprozedere ist es so, dass es sich um ein steuerliches Förderinstrument handelt, weshalb die Forschungszulage im Rahmen der nächsten erstmaligen Steuerfestsetzung angerechnet wird. Das heißt, mindert damit die Steuerbelastung. Auch in Verlustjahren wird die Förderung ausbezahlt. Wenn keine Steuer festgesetzt wird, worauf die Steuergutschrift angerechnet werden kann, erhalten Unternehmen die Forschungszulage in voller Höhe erstattet.
Es gibt ja neben der steuerlichen Forschungsförderung auch noch viele andere klassische Förderprogramme. Frau Zoic, wie hebt sich die Forschungszulage denn jetzt von all den anderen ab?
Die Forschungszulage ist im Gegensatz zu den klassischen Förderprogrammen nicht auf ein bestimmtes Themengebiet beschränkt, nicht auf eine bestimmte Branche oder Unternehmensgröße ausgerichtet. Sie erreicht daher eine Vielzahl von forschenden Unternehmen in Deutschland. Ein weiterer großer Vorteil der Forschungszulage ist, dass der Zeitpunkt der Antragstellung sehr flexibel ist. Die Forschungszulage kann beispielsweise zu Beginn des Forschungsvorhabens beantragt werden, aber auch nachträglich, also für bereits gestartet oder abgeschlossene Projekte. So kann die Forschungszulage beispielsweise auch als Plan B dienen. Wenn folglich die Zeit drängt und mit dem Projektstart nicht unbedingt bis zur Genehmigung einer klassischen Förderung gewartet werden kann, führt es also zu keinem finanziellen Nachteil für die forschenden Unternehmen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele Unternehmen, egal ob Start-up, KMU oder größere Betriebe mit eigenen Forschungsabteilungen, von der Forschungszulage profitieren können. Die Forschungszulage kann also ein wesentlicher finanzieller Aspekt für forschende Unternehmen in Deutschland sein.
Mit der Forschungszulage soll ja jetzt schon seit 2020 die Forschung und Entwicklung in Unternehmen gefördert werden. Das sind ja jetzt mittlerweile schon 4 Jahre. Konnte sich dieses neue Instrument Forschungszulage schon als effektiver Katalysator für Innovationen erweisen, Frau Zoetsch?
Ja, die Forschungszulage ist im Jahr 2020 als neue gesetzliche Regelung in Kraft getreten. Der Start im Jahr 2020 war aber ehrlich gesagt etwas verhalten, was aber unseres Erachtens auch maßgeblich darin lag, dass sehr viele Unternehmen mit den Themen rund um die Corona-Pandemie beschäftigt waren. Wenn man jetzt aber mal die letzten zwei, drei Jahre betrachtet, also seit 2022, ist unser Eindruck, dass zwischenzeitlich immer mehr Unternehmen von der Forschungszulage profitieren und die Forschungszulage auch verstärkt Einfluss auf Entscheidungen der Unternehmen hat, in Deutschland in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim hat im Jahr 2023 eine Studie durchgeführt und kam auch zu dem Ergebnis, dass sich die Anzahl der Antragsteller auf Forschungszulage im Maschinen- und Anlagenbau im Jahr 2023 um fast 60% erhöht wird. Dieses Ergebnis deckt sich auch tatsächlich 1:1 mit unserer Beratungserfahrung. Wir gehen auch davon aus, dass sich der Trend, wie es jetzt schon im Jahr 2023 war, auch in 2024 und 2025 fortsetzen wird. Im Rahmen der Studie wurden die Unternehmen auch befragt, welche Auswirkungen die Forschungszulage auf die Innovationskraft der Unternehmen hat. Und 55% der befragten Unternehmen haben angegeben, dass mit der Forschungszulage in zusätzliche F&E-Projekte investiert werden soll. Das sind jetzt alles nur erste Ergebnisse. Das Gesetz ist natürlich auch noch nicht so lange in Kraft. Also wie groß die tatsächlichen Auswirkungen auf die Innovationskraft von Unternehmen letztendlich sein werden, werden sicherlich auch nochmal die nächsten Jahre zeigen.
Und das Ganze könnte ja jetzt auch nochmal frischen Wind bekommen, oder? Also, denn es wurde ja im März dieses Jahres das Wachstumschancengesetz verabschiedet. Und darin wurde die Forschungszulage ja noch einmal nachgebessert und die Förderung deutlich ausgeweitet. Herr Eggensperger, an welchen Stellschrauben hat der Gesetzgeber denn da jetzt nochmal konkret gedreht, um die Forschungszulage nochmal attraktiver zu gestalten?
Ja, es wurde einerseits an der Bemessungsgrundlage gedreht und zum anderen am Umfang der förderfähigen Kosten. Auch dieser Umfang wurde erweitert. Wie bereits zu Beginn kurz erwähnt, wurde die Bemessungsgrundlage um die AFA-Beträge für die in dem F&E-Projekt erforderlichen beweglichen Wirtschaftsgüteanlagevermögens erweitert. Daneben wurde aber auch der Prozentsatz, mit dem die Aufwendungen für Auftragsforschung berücksichtigt werden können, von 60% auf 70% erhöht. Und als Bemessungsgrundlage können für die nach dem 27. März 2024, also nach Verkündigung des Wachstumschancengesetzes, entstandenen Aufwendungen bis zu 10 Millionen Euro jährlich pro Unternehmensgruppe als förderfähige Aufwendungen zum Ansatz gebracht werden. KMU haben nun zudem aufgrund der gesetzlichen Neuregelung die Möglichkeit, auf Antrag 35% anstelle bisher 25% ihrer förderfähigen Aufwendungen als Forschungszulage zu erhalten. Das heißt also, die maximale Forschungszulage, die beläuft sich dann folglich auf jährlich bis zu 3,5 Millionen Euro, was also praktisch die Unternehmen an Zuschuss von der öffentlichen Hand bekommen. Für das Jahr oder für die Jahre ab 2025 wird zudem das Auszahlungsverfahren verbessert. Und zwar kann zukünftig die Forschungszulage bereits bei den Steuervorauszahlungen zur Einkommen- und Körperschaftssteuer mindernd berücksichtigt werden. Das heißt also, die Anrechnung der Forschungszulage erfolgt damit zeitnah, sodass Unternehmen noch schneller von der Forschungszulage profitieren können.
Das sind ja tatsächlich ganz schöne Ausweitungen. Nun bin ich ja mit vielen Unternehmen im Gespräch und stelle da fest, dass sich viele fragen, übrigens auch noch nach dieser Ausweitung der Förderung, ob die Forschungszulage überhaupt etwas für sie ist. Herr Eggensperger, was würden Sie denn diesen Unternehmen antworten?
Ja, generell würde ich das bejahen, weil die Forschungszulage relativ breit ausgestaltet ist und auch ein gewisses Gießkannenprinzip beinhaltet. Das heißt, es können auch Unternehmen profitieren, deren Projekte nicht für ein klassisches Förderprogramm in Frage kommen. Und auch ist es so, dass die Forschungszulage sich an alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von der Größe, Branche oder Rechtsform richtet. Wichtig ist eben, dass sie in Deutschland Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchführen bzw. einen Auftrag geben. Das heißt, grundsätzlich kann jedes Unternehmen profitieren. Gefördert werden dabei Projekte in den Bereichen Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung. Es können also auch Vorhaben zur Verbesserung von Fertigungs- und Produktionsprozessen, beispielsweise durch eine ressourcenschonende Gestaltung sein. Und mit den Anpassungen durch das Wachstumschancengesetz lohnt sich die Forschungszulage außerdem nicht nur für Unternehmen, deren F&E-Vorhaben hohe Personalkosten verursachen, sondern auch für Unternehmen, die in Maschinen und Anlagen für ein solches Forschungsprojekt investieren. Der Kreis der Begünstigten ist also deutlich weiter, als viele annehmen, weshalb wir Unternehmen generell raten, diese Forschungszulage nicht vorschnell als Fördermöglichkeit auszuschließen.
Aha. Ich fasse zusammen, das heißt, es muss also gar nicht etwas komplett Neues entwickelt werden. Das ist natürlich spannend. Hier würde mich natürlich jetzt nochmal interessieren, ob Sie Beispiele aus der Praxis haben. Frau Zuitsch, können Sie da einen Einblick geben? Welche Vorgaben werden denn da mit der Forschungszulage gefördert?
Ja, das ist absolut richtig. Also es werden nicht nur komplette Neuentwicklungen von Produkten gefördert, sondern tatsächlich auch beispielsweise die Weiterentwicklung von bestehenden Produkten, wenn es sich nicht nur um reine Routineentwicklungen hält. Die förderfähigen Forschungsvorhaben müssen die 5 internationalen F&E-Kriterien erfüllen. Also das bedeutet, dass die Forschungsvorhaben neuartig sein müssen, ungewiss, schöpferisch, reproduzierbar und systematisch. Wenn diese 5 F&E-Kriterien erfüllt sind, dann kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die Antragstellung erfolgreich ist. Daher müssen natürlich auch diese Kriterien bei der Antragstellung dargelegt werden. Um das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir auch Beispiele aus der Praxis mitgebracht. Wir haben beispielsweise einen Mandanten Anfang des Jahres bei der Antragstellung begleitet, welcher Sensoren für die Automobilindustrie entwickelt. Diese Sensoren wurden insoweit weiterentwickelt, dass diese witterungsunabhängig sind, also beispielsweise auch bei schlechter Sicht oder Nebel, Regen und so weiter reibungslos funktionieren. Das Ziel von dem Vorhaben war also, dass die Assistenzsysteme in Autos auch dann eingreifen, wenn die Umgebungsbedingungen, also die Wetterbedingungen, nicht perfekt sind. Dieses Vorhaben wurde beispielsweise von der Bescheinigungsstelle als förderfähig eingestuft. Also das zeigt auch, dass es nicht eine komplette Neuentwicklung sein muss, sondern letztendlich auch die Weiterentwicklung oder Verbesserung von einem bestehenden Produkt förderfähig sein kann. Ein weiterer Mandant, den wir beraten haben, hat sein internes Produktionsverfahren verbessert. Also dieser Mandant, der stellt Einzelteile für den Automotive-Sektor her und hat praktisch durch zusätzliche Automatisierungslösungen sein Produktionsverfahren insoweit verbessert, dass zum einen der Materialeinsatz reduziert wird und andererseits Energie eingespart wird. Auch diese ressourcenschonende Weiterentwicklung des Produktionsverfahrens wurde als förderfähig eingestuft. Ich glaube, an den zwei Beispielen kann man relativ gut erkennen, wie groß die Bandbreite für die Forschungszulage ist und welches Potenzial die Forschungszulage letztendlich bietet.
Das sind ja tatsächlich schon mal sehr gute Grundlagen, aber steigen wir doch jetzt mal konkret in die Praxis ein. Mal angenommen, ich möchte als Unternehmen von der steuerlichen Förderung profitieren. Wie funktioniert die Beantragung dafür, Herr Eggensperger?
Um die Forschungszulage zu beantragen, müssen Unternehmen ein zweistufiges Verfahren durchlaufen. Zunächst muss ein Antrag bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, abgekürzt BSFZ, gestellt werden. Dort wird die Förderfähigkeit des F&E-Projekts dem Grunde nach anhand der gerade von Nadine Sojic genannten 5 F&E-Kriterien geprüft und bescheinigt. Das BSFZ entscheidet dann regelmäßig innerhalb von 3 Monaten über einen Antrag und hierüber ergeht dann ein elektronischer Bescheid, der zusätzlich auch an die Finanzverwaltung weitergeleitet wird. Im nächsten Schritt ist die Forschungszulage beim zuständigen Finanzamt zu beantragen. Hier geht es um die Höhe der förderfähigen Aufwendungen. Dabei ist für jedes Wirtschaftsjahr, für alle F&E-Vorhaben ein gesonderter Antrag zu stellen. Und dieser Antrag, der kann auch noch nachträglich über einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren gestellt werden. Finanzamt prüft dann den Antrag und setzt die Höhe der Forschungszulage in einem gesonderten Bescheid fest. Und in dem Bescheid wird dann beispielsweise auch geprüft, ob die geltend gemachten Aufwendungen auch tatsächlich dem begünstigten F&E-Projekt zuzuordnen sind.
Das klingt sehr bürokratisch. Ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Prozess einige Unternehmen von der Nutzung der Forschungszulage zurückschrecken lässt. Frau Zulitsch, welche Erfahrungen haben Sie denn da in der Beratungspraxis mit diesem Antragsprozess gemacht? Ist der tatsächlich so bürokratisch, wie er sich anhört?
Ganz ohne Bürokratie geht es natürlich ehrlicherweise nicht. Das zweistufige Antragsverfahren, wie es Timo Engelsbauer gerade erläutert hat, erscheint sicherlich für viele auf den ersten Blick sehr umfangreich. Davon sollte oder darf man sich aber keinesfalls abschrecken lassen. Auch die Beantragung von klassischen Förderprogrammen, die beispielsweise auf Bundes- oder Landesebene existieren, sind nach unseren Erfahrungen teilweise noch deutlich aufwendiger und nehmen auch einige Zeit in Anspruch. Zudem zeigen unsere Praxiserfahrungen, dass die Prüfung der Forschungszulage in aller Regel auch mit Augenmaß erfolgt. So ist die Forschungszulage zwar mit einem gewissen administrativen Aufwand verbunden, dieser Aufwand steht aber in gutem Verhältnis zum Nutzen, also zur finanziellen Unterstützung der forschenden Unternehmen durch den Fiskus. Und zudem muss man ehrlicherweise sagen, dass der bürokratische Aufwand deutlich verringert werden kann, wenn im Vorfeld einige Dinge beachtet werden.
Okay, dann werden wir doch jetzt nochmal konkret. Wenn ich als Unternehmen jetzt die Forschungszulage beantragen will, worauf sollte ich als Unternehmen denn im Vorfeld unbedingt achten, Frau Zulitsch?
Im Vorfeld sollte darauf geachtet werden, dass bei der Planung der Forschungsprojekte bereits die Voraussetzungen und Kriterien der Forschungszulage im Blick behalten werden. Zudem empfehlen wir auch, dass die im Projekt involvierten Mitarbeiter, also typischerweise die F&E-Mitarbeiter, von Anfang an in den Antragsprozess einbezogen werden. Denn niemand als die Mitarbeiter, die da tagtäglich dran arbeiten, kennen den Stand der Forschung, die existierenden Patente, aber auch die potenziellen Hürden besser als die, die die Projekte auch letztendlich im Unternehmen verantworten. Wir empfehlen daher, dass nicht nur die Rechnungswesen-Mitarbeiter, die natürlich die Zahlen kennen, in den Antragsprozess involviert werden, sondern tatsächlich auch die F&E-Mitarbeiter. Weiterhin sollten von Anfang an aussagekräftige Dokumentationen geführt werden. Also das betrifft insbesondere die Stundennachweise, die die F&E-Mitarbeiter führen müssen, dass man nachher die förderfähigen Aufwendungen auch tatsächlich ermitteln kann. Weiterhin sollte bei der Beantragung der Bescheinigung, bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, die Angaben so genau wie möglich gemacht werden. Dies erspart zum einen etwaige Zusatzarbeiten, beispielsweise durch Rückfragen der Bescheinigungsstelle, aber auch etwaige Korrekturen im weiteren Prozessverlauf. Ebenso kann natürlich die frühzeitige Beratung durch Experten helfen, den administrativen Aufwand zu reduzieren und den Förderantrag so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Sofern also einzelne Unternehmen aktuell überlegen, einen Antrag auf steuerliche Forschungszulage einzureichen, empfehlen wir, im Vorfeld potenzielle Projekte im Unternehmen zu identifizieren und deren Förderfähigkeit zu prüfen. Unsere Erfahrungen zeigen nämlich, dass Forschungsprojekte, welche im Vorfeld detailliert geprüft werden und auch den F&E-Kriterien entsprechen, einen hohen Aussicht auf Erfolg haben.
Herr Engsperger, wo Gesetze walten, da gibt es immer auch Widrigkeiten. Gibt es denn auch hier typische Fallstricke, die man natürlich vermeiden will oder sollte?
Ja, Frau Laubach, die gibt es. Und zwar ist es so, dass man sich mit der positiven Bescheinigung des BSFZ nicht zurücklehnen darf. Genauso wichtig ist es nämlich, dass bereits mit Beginn des F&E-Projekts eine detaillierte, aber auch fortlaufend eine zeitnahe Dokumentation der förderfähigen Kosten erfolgt. Konkret müssen beispielsweise von Beginn an Stundennachweise geführt werden. Ansonsten kann es eben im Worst Case zur kompletten Versagung der Förderung kommen. Zudem sollten natürlich inhaltliche Fehler im Antragsprozess vermieden werden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass die Beschreibung der Forschungsvorhaben und der maßgeblichen Kriterien sauber herausgearbeitet werden und auch das Verhältnis beispielsweise zwischen Personalaufwand und geplantem Mitarbeitereinsatz sollte nachvollziehbar sein. So wäre es zum Beispiel unplausibel, wenn man mit 2 Mitarbeitern plant, aber andererseits Personalaufwendungen in Millionenhöhe schätzt. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass nicht alle Unternehmen antragsberechtigt sind. So können sogenannte Unternehmen in Schwierigkeiten keine Forschungszulage erhalten. Ob jetzt eine Gesellschaft als Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, bestimmt sich nach den EU-Vorgaben und ist oftmals auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich. Erfolgt daher zu Beginn des Antragsprozesses hierzu keine ausreichende Prüfung, kann es sein, dass der gesamte Antragsprozess am Ende umsonst durchlaufen wird, beziehungsweise die Chance auf etwaige Gestaltungen dann verloren geht. Generell ist zu beachten, dass grundsätzlich so eine Kombination der Forschungszulage mit anderen Fördermitteln möglich ist. Aber was nicht zulässig ist, ist eine Mehrfachförderung. Das heißt, hier sollte man natürlich sich im Einzelfall das Ganze nochmal im Vorfeld anschauen, ob dieses Risiko besteht.
Sie als Steuerberater sind dann wahrscheinlich eher erst im zweiten Schritt des Antragsverfahrens involviert, also beim Antrag beim zuständigen Finanzamt. Aber dem ist ja dann noch etwas vorgelagert. Ich denke, schon der Antrag auf Bescheinigung der Forschungsfähigkeit stellt ja viele Unternehmen schon vor Herausforderungen. Frau Zulch, sind die Unternehmen da auf sich alleine gestellt oder bei wem könnten Sie da Unterstützung finden?
Nein, sie sind natürlich nicht auf sich alleine gestellt. Also in der Tat sind wir als Steuerberater im Gegensatz zu den klassischen Fördermittelberatern dazu befugt, die Antragstellung auf Festsetzung der Forschungszulage beim Finanzamt zu übernehmen. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir uns darauf beschränken. Vielmehr unterstützen wir unsere Mandanten bereits von Anfang an. Also bei der Identifizierung geeigneter Förderprojekte im Unternehmen. Darauf aufbauend begleiten wir den gesamten Antragsprozess. Also von der Einreichung der Anträge bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage über die Ermittlung der förderfähigen Aufwendungen bis hin zur Antragstellung bei der Finanzverwaltung. Auch im Nachgang stehen wir bei der Prüfung der finalen Bescheide zur Verfügung. Neben der Förderfähigkeit der Forschungsvorhaben ist die stimmige Dokumentation, wie wir es vorher auch schon besprochen hatten, natürlich das A und O für den Erhalt der Forschungszulage. Auch hier unterstützen wir unsere Mandanten und stehen für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit den Dokumentationspflichten zur Seite. Darüber hinaus übernehmen wir selbstverständlich die weiterführende Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Die Abbildung der Forschungszulage im Rahmen der Jahresabschlüsse oder auch in den Steuererklärungen. Und auch nachgelagert, wenn dann die Betriebsprüfung beispielsweise in 2 oder 3 Jahren bei den Mandanten aufschlägt, unterstützen wir diese bei der Kontrolle der erhaltenen Zulagen im Rahmen der Betriebsprüfung. Ein großer Vorteil ist dabei, dass wir wissen, wie die Finanzverwaltung tickt und welche Dokumentation die Betriebsprüfung tatsächlich benötigt. So können letztendlich formelle Fehler vermieden werden, sodass die Forschungszulage am Ende nicht an diesen formellen Themen scheitert.
Und scheitern kann ohnehin ja nur der, der es überhaupt probiert. Aber ich denke, mit den Tipps, die wir heute von Ihnen gelernt haben, wird die Beantragung der Forschungszulage fast ein Kinderspiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen Dank, liebe Frau Zulitsch. Vielen Dank, lieber Herr Eggensperger, dass Sie uns im Deep Dive mitgenommen haben rund ums Thema Forschungszulage. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren beim RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf E-Rechnungen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.